möchte jetzt gerade mal mit einem Bibelvers beginnen, und zwar einem, den die meisten, die schon regelmäßig so in der Bibel lesen, auch deutlich ich bemühe mich, langsam zu reden, war gerade der Hinweis jetzt, nicht? Also damit auch alle mitbekommen, wenn ich zu schnell rede, dann bremst mich da einfach, dann werde ich mich versuchen, daran zu halten, zumindest für die nächsten 5 Minuten. So. Also, ich möchte euch gern einen Bibeltext vorlesen, den die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, das ist auch in Ordnung, und der uns vor Augen führt, was denn der Selbstanspruch der Bibel eigentlich ist, also wie sie gelesen werden will. Das finden wir im 2. Timotheus, Kapitel 3, 2. Timotheus, Kapitel 3, Abvers 14. Ich lese das gerade einmal vor. Du aber, sagt der Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Hier steckt schon mal eine ganze Menge drin. Also erster Punkt, halte an dem fest, was du von Kindheit an gelernt hast, sofern es die Bibel betrifft, die heilige Schrift. Also Eltern sind ja nicht fehlerlos. Nicht? Manchmal bringen Eltern einem auch Sachen bei, wo man im Laufe des Lebens merkt, naja, das war jetzt eine spezielle Überzeugung meiner Eltern, muss auch nicht falsch sein, aber man muss das auch nicht bis zum Lebensende übernehmen. Aber das, was Paulus hier ermahnt, alles, was du von Kindheit an, also er geht jetzt davon aus, dass die Eltern auch schon fromm sind, was du da mitbekommen hast, daran halte fest. Ganz deutliche Sache, zeigt uns auch, manchmal kann Christsein langweilig sein. Und zwar langweilig, da ist nicht alle 14 Tage irgendwas Neues. Denn wenn ich an dem festhalte, was ich als Kind gelernt habe, ja, dann sage ich, das habe ich schon vor 30 Jahren so gesehen, sehe ich heute auch noch so. Das habe ich vor 50 Jahren gelernt, das sehe ich heute auch noch so. Und das habe ich vor 10 Jahren gelernt, sehe ich heute auch noch so. Weil wenn ich dann einmal etwas in der Bibel erkannt habe, vielleicht vermittelt durch Eltern, Großeltern, Gemeinde, und ich habe erkannt, das ist richtig, dann sollte ich das nicht einfach über Bord schmeißen, weil es eben irgendwie gewöhnlich geworden ist, weil ich was Neues haben will. Sondern hier steht, halte daran fest. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein Appell für diejenigen von euch, die Eltern sind oder schon Großeltern sind. Denn da steckt ja indirekt auch der Hinweis darin, sorgt dafür, dass eure Kinder und Enkel etwas vom Wort Gottes mitnehmen, an dem sie eben für den Rest ihres Lebens festhalten können. Also wenn zu Hause der Umgang mit über den Glauben oder in der Gemeinde die Kinderstunde, Jugendstunde lediglich so Gemeinschaftspflege ist, dann ist es viel zu wenig. Da wäre ja hier mit Paulus zu Recht die Frage, woran sollen die Kinder und die späteren Erwachsenen sich denn dann festhalten? Woran sollen die sich denn erinnern? Zu sagen, wir haben schönes Grillen gehabt. Schönes Grillen ist gut, aber das ist mehr eine Nebensache. Die Hauptsache sollte das sein, dass Wort Gottes da ist. Und das sagt Paulus hier ganz deutlich. Der sagt auch nicht, erinnere dich in erster Linie an deine schönen Erfahrungen, die du gehabt hast. Oder an das tolle Gefühl bei der Lobpreisnacht. Das kann alles mit dabei sein. Aber das Zentrale ist, erinnere dich an dem, was du gelernt hast aus den Heiligen Schriften von deinen Vorfahren. Das ist hier ganz wichtig. Sofern es natürlich im Wort Gottes entspricht, wenn es jetzt irgendwelche persönlichen Vorlieben gewesen sind, die müssen nicht unbedingt alle übernommen werden. Also in zweierlei Hinsicht, wenn ihr heute Abend nach Hause geht und ihr seid in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, dann seid Gott doch mal richtig dankbar dafür. Boah, da habe ich eine ganze Menge mitbekommen, das haben ganz viele Menschen sonst auf der Welt so nicht. Also mir ging es unter anderem so in dem Theologiestudium. Also Theologiestudium an der Universität, die Leute, die da hinkommen, kommen aus allen möglichen Hintergründen. Die wenigsten sind gläubig, sondern die meisten sind einfach religiös interessiert. Und dann gibt es im ersten Teil des Studiums eine Prüfung, Biblikum nennt sich das. So Grundwissen über die Bibel. Ja, dann muss ich sagen, das war eine der leichtesten Prüfungen. Weil die Sachen, die man da so ausfüllen sollte, das war so ungefähr die Sachen, die ich in der Kinderstunde und Jugendstunde mitbekommen habe. Weil ich halt in einer Gemeinde war, in der das intensiv gepflegt worden ist, also auch Wort Gottes kennenzulernen. Und dann sagt er hier als nächstes nämlich, wofür die Bibel schon da ist. Da steht nämlich, die heiligen Schriften haben Kraft, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Also hier auch eine ganz wichtige Funktion, wenn du Jesus Christus kennenlernen willst, wenn du gerettet werden willst, im Normalfall musst du auch die Bibel kennen. Weil in der Bibel Gott zu dir spricht, hier steht ja, die Bibel, die Heiligen Schriften machen dich weise zur Errettung, damit du überhaupt erkennen kannst, wie du errettet werden sollst. Manche Leute haben den Eindruck, einfach weil ich das fromme Gefühl habe, einfach weil ich mir wünsche, gerettet zu werden, also gerettet heißt Vergebung meiner Schuld, wieder in Kontakt mit Gott kommen, in der Ewigkeit bei Gott sein. Manche haben den Eindruck, ich muss nur ein normales Leben führen, ich muss halt ein bisschen besser sein als meine Nachbarn, ich muss halt ein bisschen mehr vergeben, vielleicht ein bisschen mehr spenden, darf nicht so viel böse zu anderen sein. Das nicht, sondern hier wird ziemlich deutlich gesagt, Kontakt zu Gott kannst du nur bekommen über die Heiligen Schriften, weil da Gott sich ja für alle Menschen geäußert hat. Und Gott kommt nicht zu jedem und erklärt ihm alles noch detailliert gesondert, was übrigens nicht mal unser Staat tut. Nicht? Unserem Staat gilt auch, die Ordnungen, die gelten, sind in Gesetzen niedergeschlagen. Da kommt keiner bei euch vorbei und erklärt euch nochmal alle Gesetze. Dann kannst du sagen, ja, ich habe doch nicht gewusst, dass man die Steuer richtig angeben muss. Ich habe doch nicht gewusst, dass, nicht? Also gut, beim Führerschein, da musst du ja wenigstens vorher eine Prüfung machen. Aber um eine Steuererklärung zu machen, musst du keine Prüfung machen. Oder um zu wissen, dass du deinen Nachbarn nicht erschlagen sollst, musst du auch keine Prüfung machen. Das wird einfach so erwartet, ohne dass man das gesondert erklärt. Und hier ist es eben so, Gott gibt auch seine Ordnungen, seine Erklärungen und dann sollten wir die da studieren. Und dann geht es ein bisschen weiter, da kommen dann noch bekanntere Verse, da steht dann in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also hier ist gemeint mit aller Schrift. Schrift war bei den Juden damals ein Fachbegriff für die von Gott geoffenbarte Schrift. Also damit ist natürlich nicht gemeint, wenn du eine Postkarte schreibst oder einen Aufsatz in der Schule oder im Studium, dann ist das ja nicht von Gott eingegeben, wie das hier steht. Also von Gott gehaucht, von Gott geoffenbart. Aber diese heiligen Schriften, die wir in der Bibel gesammelt finden, die sind von Gott eingegeben und eingehaucht. Und dann steht hier deutlich, die sind erstens sinnvoll zur Belehrung. Das heißt, wir können darüber erfahren, wer bin ich, wer ist Gott, woher kommt die Welt, wo wird die Welt hinten enden. Das ist jetzt also an den Intellekt wendet sich das, an den Verstand wendet sich das. Dafür ist die Bibel da. Als nächstes wird gesagt, sie ist zur Überführung da. Überführen, wenn wir jetzt in einem Kriminalroman von Agathe Christie wären, dann muss der Verbrecher überführt werden seiner Tat. Also dir muss jetzt gezeigt werden, du bist der Übeltäter. Und genau dafür ist die Bibel auch da. Sie will uns nicht nur intellektuelle Nahrung geben, dass wir die Welt richtig einordnen können. Sie will uns eben auch zeigen, wer wir realistisch sind, wo unsere Defizite sind, das, was wir gerne vor anderen verstecken oder wo wir auch hoffen, das merkt gar keiner oder was wir schön reden. Und da will uns die Bibel, also Gott durch die Bibel entgegentreten und uns deutlich zeigen, so bist du eigentlich. Und zwar gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern als echte Hilfe. Denn erst wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, wenn wir uns keine Illusionen machen, wenn wir einmal enttäuscht sind, nicht nur von den anderen, sondern vielleicht von uns selbst, weil wir merken, da sind unsere Defizite und Probleme, erst dann kann Veränderung einsetzen. Solange wir uns und anderen etwas vormachen, werden wir nichts verändern, weil wir meinen, die Sachen sind ja mehr oder weniger in Ordnung. Also erstmal an den Intellekt, zweitens überführen und zu zeigen, wer wir eigentlich sind. Und dann steht als nächstes zur Zurechtweisung, denn allein zu zeigen, wer wir sind, würde ja nicht genügen. Zurechtweisung heißt, wieder auf die richtige Linie finden, wieder dahin finden, wie Gott uns eigentlich haben will. Das ist mit Zurechtweisung gemeint. Und genau das passiert ja da, wo ein Mensch ein Leben mit Jesus Christus anfängt. Da, wo er sich entscheidet, als Christ zu leben. Nicht da, wo er von Kindheit an getauft ist, falls jemand von Kindheit an getauft ist. Nicht da, wo er Mitglied einer Gemeinde geworden ist, sondern da, wo er sich entschieden hat, ich will jetzt mit dem Maßstab Gottes leben, ich will jetzt Vergebung für meine Schuld in meinem Leben haben und sich dann an Gott wendet und ihn darum bittet, dann entsteht dieses neue Leben, dann ist die Zurechtweisung. Also das heißt, ich habe erkannt, wie ich eigentlich bin, jetzt werde ich wieder auf den richtigen Weg gebracht, mir wird vergeben, ich kann neu anfangen. Und dann steht, danach kommt die Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet ist. Also hier, das geht dann hinterher lebenslang weiter, was wir in der Bibel finden. Und zwar, dass die Bibel uns weiterhilft, zu wachsen im Glauben, mehr so zu werden, wie Gott uns eigentlich haben will. Und da steht dann interessanterweise hinterher sogar, die Bibel trägt dazu bei, dass wir als Menschen zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet werden. Also das ist ja nicht nur eine Kleinigkeit. Wenn einer sagt, ja, ich will doch eigentlich gar nicht Pastor werden, ich will ja eher Musik machen. Dann, wenn wir das hier wörtlich nehmen, dann steht darin, auch um geistlich Musik machen zu können, kommst du am Wort Gottes nicht vorbei. Oder ein anderer sagt vielleicht, ja, ich will doch Kinderarbeit machen, wofür muss ich da denn Theologie studieren, also jetzt Bibel studieren? Nein. Und dann auch, ja, um auch Kinder richtig unterrichten zu können in der Gemeinde beispielsweise, brauchst du auch Wort Gottes. Also zu allem, willst du ein guter Ehemann sein, eine gute Ehefrau sein, eine gute Mutter sein, einen guten Vater sein, dann musst du auch dich vom Wort Gottes prägen lassen, weil da ist der Anspruch, der da drin steht. Gott will dadurch an dir wirken, will dich verändern, dein Denken und Verhalten verändern, aber dann musst du dich dem aussetzen, damit du all das sein kannst. Also hier steht deutlich, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, wenn du dich der Bibel aussetzt. Ich habe das nochmal erwähnt, jetzt gerade zu Beginn, weil das ist ja schon so Motivationsschub, hoffe ich zumindest, dass je nachdem, an welcher Stelle du gerade hängst, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich mit der Bibel und Gott nichts zu tun, dann wäre das jetzt der erste Schritt, belehrt zu werden. Wie ist das eigentlich überhaupt mit Gott und dem Glauben? Oder wenn du am nächsten Schritt bist und denkst, kenne ich schon, aber hat mit mir nichts zu tun, dass du dir von Gott den Spiegel vorhalten lässt, zu sehen, doch, das hat mit dir zu tun, Gott will dir zeigen, wer du eigentlich bist und dass in deinem Leben eben auch Dinge falsch laufen, nicht so laufen, wie Gott sie eigentlich will und auch nicht so laufen, wie es eigentlich richtig wäre. Oder vielleicht bist du an der nächsten Stelle, da bist du schon frustriert genug und weißt, oh, ich schaffe das ja sowieso alles nicht und das klappt ja gar nicht. Und dass du dann den Trost bekommst, Gott hat einen Weg geschaffen aus dieser Situation heraus. Du kannst dich verändern, beziehungsweise Gott kann dich verändern, indem er Schuld in deinem Leben vergibt und einen Neuanfang schenkt, indem dann der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt, in dich hineinkommt und dann dein Leben Stück für Stück verändert. Oder das hast du vielleicht auch schon getan und dann bist du als Christ jetzt in der Situation, dass du nach und nach Veränderung weiter erleben willst, dass Gott dein Leben umgestaltet und auch dafür brauchst du die Bibel. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die sagen, weiß ich ja schon alles und irgendwie möchte ich ja auch gerne in der Bibel lesen und manche erinnern sich daran, dass sie Phasen hatten, da haben sie auch intensiv in der Bibel studiert und gelesen und dann kommen immer wieder mal so Phasen, dann ist das so mühsam. Manchmal so mühsam, weil einem, sobald man sich vornimmt, in der Bibel zu lesen, 10 andere Sachen einfallen, die man tun könnte. Irgendwie auf dem Schreibtisch, ne, da müssen die Briefe beantwortet werden oder da kommt irgendeine Nachricht bei WhatsApp und die braucht auch gleich eine Antwort oder man ist jetzt so müde, dass man unbedingt schlafen muss oder was weiß ich. Manche erleben das so. Dann ist die Frage, ja, was macht man denn da jetzt? Oder manche machen ihre Andacht auch nur noch pro forma, weil gut, das muss sein und ich bin ein disziplinierter Mensch und also ziehe ich das auch durch. Aber irgendwie merkst du, da kommt nicht mehr so viel bei heraus an der Nähe zu Gott und an dem, was es dir bedeutet. Und genau dafür soll ja der Abend heute sein. Ich kann euch kein Pauschalrezept empfehlen. Also wo ich sagen kann, macht das so, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann werdet ihr jeden Morgen Halleluja rufen, um 5 Uhr aus dem Bett springen, eine Stunde intensiv Bibel lesen und total glücklich sein. Und ja, das gibt es nämlich nicht, weil alles in unserem Leben, was wirklich wertvoll ist, für das müssen wir uns auch anstrengen. An dem müssen wir arbeiten, da müssen wir auch bewusst Energie einsetzen, aber das ist möglich. Und es gibt einfachere Wege und schwierigere Wege, nicht? Und genauso beim Bibellesen auch. Und ich möchte heute Abend insbesondere 2 Punkte in den Mittelpunkt stellen. Und diese beiden Punkte sind erstens Regelmäßigkeit. Man könnte das jetzt auch anders ausdrücken, irgendwie feste Gewohnheiten. Ihr werdet nämlich merken, dass alle die Dinge, an die wir uns fest gewöhnt haben, uns gar nicht mehr so viel Mühe machen. Die sind total selbstverständlich. Also wenn du dir einmal angewöhnt hast, morgens oder abends deine Zähne zu putzen oder beide Male, dann hast du morgens gar nicht mehr so eine große Überwindung. Wenn du es nie gemacht hast, dir das erstmal anzugewöhnen, ist dann richtig schwierig. Warum muss ich das denn machen? Und die komische Zahnpasta-Geschmack im Mund und das nutzt doch bestimmt die Zähne ab. Nicht? Die werden immer dünner, wenn ich dann jetzt lange rumputze oder was weiß ich, was einem da so einfällt. Und, aber wenn du einmal dich dran gewöhnt hast, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Oder das bei irgendeiner Arbeit, kennst du vielleicht auch so Arbeit aus dem Alltag, meinetwegen manche waschen nicht so gerne ab oder bügeln nicht so gerne oder hacken nicht so gerne Holz oder graben nicht so gerne den Garten um, besonders bei den Temperaturen. Und wobei man hat dann immer eine gute Ausrede. Bei Arbeiten, die man nicht gerne macht, hat man immer eine gute Ausrede. Und manchmal hilft es so, wenn du dir eine feste Regel machst und dann erstmal gar nicht mehr überlegst, mache ich das jetzt oder nicht, sondern du tust es einfach, dann fällt es viel, viel leichter. Und das ist bei allen Sachen so. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, diejenigen, die von euch zur Arbeit gehen oder zur Schule, ich gehe mal davon aus, ihr macht euch nicht jeden Morgen Gedanken und diskutiert erstmal mit euch, soll ich heute Morgen aufstehen oder soll ich nicht aufstehen, soll ich vielleicht lieber im Bett bleiben, ist doch auch egal, ob ich jetzt in die Schule gehe oder zur Arbeit, mein Chef mag mich sowieso nicht oder keine Ahnung, was ihr dann denken könntet, wäre ja möglich. Und dann würdet ihr so lange überlegen, dann ist schon Mittag, dann sagt ihr, nee, bringt sowieso alles nichts mehr, bleibe ich gleich liegen, ne? Die meisten von euch tun das wahrscheinlich nicht, sondern die meisten von euch, morgens der Wecker klingelt, jetzt wird gar nicht lange nachgedacht, das ist auch das Einfachste. Und dann stehst du auf und machst deine Sachen. Und genauso beim Bibellesen auch. Eine Sache hilft, Kontinuität, gewisse Gewohnheiten sich anzueignen. Und Gewohnheiten bestehen darin, dass man irgendwann einfach mal damit anfängt. Und da muss man wahrscheinlich verschiedene Sachen ausprobieren, um dann zu merken, auch was passt für meine Situation da am besten. Also beim Bibellesen. Mancher zum Beispiel, der kann es morgens zu nichts zu gebrauchen, weil egal, wie stark er sich das vornimmt, egal, wie stark die Motivation ist. Und manche schaffen es dann, obwohl sie eigentlich morgens total kaputt sind, dann doch ihre Andacht zu machen, aber sie behalten nie irgendwas. Und dann würde ich sagen, naja, es ist gut, gewisse Regelmäßigkeiten zu lernen, aber man kann das Bibellesen ja auch in der Mittagspause machen, wenn die Mittagspause vielleicht ruhig ist und man dann konzentriert ist. Oder man kann es auch am Abend machen, wenn man da mehr Zeit hat. Oder man kann es auch zweimal in der Woche machen, wo man vielleicht am Nachmittag frei hat und dann nimmt man sich statt mal 10 Minuten mal eine Stunde oder 2 Stunden Zeit. Das geht auch. Also es gibt in der Bibel jetzt nicht eine Regel, wo drin steht, du musst jeden Morgen von 5 bis 6 deine Bibellesezeit machen oder von 6 bis 6:30 oder sonst irgendwie etwas. Wir haben da eine gewisse Freiheit und müssen dann sehen, was passt in unseren Lebensrhythmus besonders gut herein, was passt auch herein, dass ich dann eben nicht müde bin, dass ich dann konzentriert bin, dass ich nicht abgelenkt werde von vielen Sachen. Und da gibt es manche Dinge unserer Umgebung, die wir versuchen können zu regeln. Also eine Regel wäre zum Beispiel, nach Möglichkeit, mach deine Bibellese, dein Gespräch mit Gott, an einem Ort, wo dich wenig andere Sachen ablenken können. Also mach es nicht am übervollen Schreibtisch. Ja, dann ist ja ganz klar, dass du dann irgendwo siehst, da müsste ich noch was antworten oder da ist noch ein interessanter Artikel aus der Zeitung und dann liest du eher darin als dann in der Bibel. Möglichst hab auch nicht dein Handy oder dein Computer irgendwo in der Nähe. Wenn du ein Handy und Computer machst, stell ihn ab und leg es möglichst weit weg. Sonst ist die Versuchung groß, statt des Bibellesens, dann kommt ein Bling, oh, eine Nachricht, ne, und dann zu lesen. Und statt dann in der Bibel zu lesen, liest man dann irgendwelche Nachrichten, die meistens sowieso nicht so relevant sind. Also von daher lieber abstellen, weglegen, sich nur darauf konzentrieren. Häufig besser an einem Ort, wo dich nicht so viel aus der Umgebung ablenkt. Also wenn es ein Ort ist, gerade so in der Küche oder auf dem Flur, nicht, wo dann viele Leute vorbeilaufen, ist auch eher ungünstig, dann bist du nicht so konzentriert. Oder oben auf dem Balkon, nicht, wo du dann morgens genau beobachten kannst, was alle Nachbarn machen, wer dann wann wo aufsteht und man auch schlecht. Lieber an einem Ort, wo dich wenig ablenkt. Nächster Tipp. Lieber an einem Ort, in dem du möglichst unangenehm sitzt. Also nicht möglichst, aber eher unangenehm. Warum? Das hilft zum Wachbleiben. Wer morgens sowieso Probleme hat oder abends oder sonst wie und dann sitzt du auf einem schönen gemütlichen Stuhl oder auf dem Sessel, dann ist die Gefahr größer, dass du dabei einschläfst, als dass du in der Bibel liest. Also lieber an etwas nicht ganz so angenehm, vielleicht einen harten Stuhl, also zu hart auch nicht, sonst tut euch hinterher alles weh und ihr könnt euch nicht mehr auf die Bibel konzentrieren. Stattdessen nur noch, oh, das tut mir jetzt aber weh, so schlimm muss es auch nicht sein. Eher ein bisschen kühler als zu warm. Also gut, so warm wie jetzt ist auch die Konzentration schwierig, aber das könnt ihr ja nicht abstellen. Aber du kannst dann schön im Winter, nicht draußen ist es kalt und du machst schön deine Wohnung mollig warm und dann ist dir so gemütlich, dass du dich wieder auch nicht mehr gut konzentrieren kannst. Nimm möglichst eine helle Lampe, weil wenn es so schummrig dunkel ist, dann wird man auch eher nur müde. Vielleicht nebenher nicht irgendwas anderes laufen lassen. Manche sagen, ich brauche immer beim Lernen noch irgendwie Musik und so. Mach das besser beim Bibellesen nicht. Du kannst dich hinterher nicht mehr so drauf konzentrieren. Irgendwie zieht das Aufmerksamkeit auf sich. Also solche äußeren Dinge, die helfen dabei. Nimm eine Bibel möglichst mit größerer Schrift. Das ist besonders bei denen, die Leute älter werden, die nicht mehr so gut lesen können. Wenn du dich genau anstrengen musst, ehe du den Text liest, ist das wieder auch so mühsam, demotiviert. Dann kauf dir lieber eine Bibel, auch wenn es dich demütigt. Manche sagen, ja, ich kann das, ich bin ja noch nicht so alt. ja, dann Gott ist da sowieso egal, ob du jetzt meinst, du bist zu alt oder nicht. Wenn du Schwierigkeiten hast beim Lesen, brauchst du Gott nichts vormachen, kauf dir lieber eine Bibel mit großen Buchstaben, dann kannst du das Ganze leichter lesen. Für die Show in der Gemeinde kannst du dir eine mit ganz kleinen kaufen, nicht so eine Taschenbibel, und dann so tun, als ob du das alles verstehst und liest. Aber für deine stille Zeit lieber eine mit großen, fetten Buchstaben, um das Ganze lesen zu können. Helle Lampe, nicht zu warm, nicht zu bequem, nicht viel Ablenkung, regelmäßig sich irgendwie das Ganze einzuplanen, solche Sachen, die helfen ungemein. Wenn du merkst, dass das Ganze trotzdem noch etwas zu, die du nicht überwinden kannst, dann nimm die Hilfe von anderen in Anspruch. Manche sind nämlich so wenig selbstdiszipliniert, und das kann jedem mal so gehen, dass sie sagen, jetzt nehme ich mir das vor, aber ich schaffe gar nicht mal den Anfang. Dann mach es so, dann treff dich doch mal zum Bibellesen mit einer Person, die du gut kennst, von der du den Eindruck hast, dass die ein bisschen mehr Disziplin hat, und mach zusammen was ab. Das ist manchmal richtig schön, weil du kannst mit anderen austauschen von dem, was in der Bibel ist. Die machen dich vielleicht auf Sachen aufmerksam, und vor allem, es erinnert dich daran, du kannst die Sache nicht so schnell ausklammern, als wenn du alleine bist. Wenn du mit deinem Freund sagst, wir treffen uns morgen früh um 7 zum Bibellesen, und der ist plötzlich da vor der Tür und klingelt, kannst du ja schlecht sagen, jetzt lese ich mich auf die andere Seite. Wenn du alleine bist, kann man das schon. Das kann helfen. Also so eine gewisse Regelmäßigkeit zu bekommen. Und wenn du sagst, ich finde keinen Freund, der so früh sich mit mir trifft, ja, dann nimm doch mal einen Freund und dann eben am Sonntagnachmittag um 4. Zuerst mal zu einem Kaffee trinken, wenn ihr gerne Kaffee trinkt oder Cola oder sonst etwas, und dann sich eine Stunde oder zwei nehmen, um in der Bibel intensiv zu arbeiten. Es muss nicht jeden Morgen eine gewisse Zeit sein. Es muss eine regelmäßige Zeit sein. Das kann auch sein, ein oder zweimal in der Woche. Da muss man rausfinden, was ist da am besten geeignet. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann mach es mal mit jemandem zusammen und nimm da eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dann wirst du merken, dem anderen fallen Sachen auf, die dir nicht auffallen, und dir fallen Sachen auf, die dem anderen nicht auffallen. Und das kann gegenseitig ermutigen, dann so eine Regelmäßigkeit da hineinzukommen. Eine Regelmäßigkeit kann man auch dadurch bekommen, und das kann motivierend sein, wenn du dir bestimmte Dinge, die dir wichtig geworden sind, aufschreibst. Das gibt es ganz verschieden. Die einen machen das so, dass sie in der Bibel Markierungen machen, mit verschiedenen Farben, Stiften, sonst irgendwas. Kann man machen, wie man will. Das soll ja nur dazu dienen, dass du dich nochmal intensiver mit dem Text auseinandersetzt und dir dann überlegst, was streichst du aus welchem Grund an. Und wenn du sagst, nein, meine Bibel ist so heilig, da male ich gar nicht drin rum, ist ja auch in Ordnung, dann kannst du dir ein kleines Büchlein, eine Klatte oder sonst was nehmen, und dann schreibst du dir für jeden Tag mal 3 Punkte auf, was ist dir an dem Text besonders wichtig geworden. Im Grunde genommen ist es gar nicht wichtig, dass du das später irgendwann mal nachliest. Es geht mehr darum, dass du in dem Prozess, wo du drin liest, dich intensiver mit auseinandersetzt und dass du für dich einmal formulierst, was ist der Extrakt von dem, was du da jetzt gerade aufgenommen hast. Und in dem Moment, wo du es aufschreibst, festigt sich das schon viel intensiver im Hirn, als wenn man das nur so denkt oder wenn einem das nur im Moment als Gedanke kommt und dann im Laufe der nächsten Stunde schon wieder verschwindet. Also Sachen aufschreiben, Sachen anmalen, die können das sagen, dass es intensiver ist. Es gibt zwischenzeitlich sogar Bibeln, die haben dann, gerade als Studienbibel, immer zwischen jeder Bibelseite so eine freie Seite. Und manche benutzen die, um dann ihre eigenen Kommentare reinzuschreiben. Manche benutzen die auch, um dann zu jedem biblischen Abschnitt ein Bild zu malen. Das sind dann mehr so die kreativen Typen, künstlerisch veranlagten. Und auch das hilft. Ich habe das in der Gemeinde letzten Jahr mal gemacht. Wir hatten dann das Buch Daniel durchgenommen und wir hatten dann 3 Veranstaltungen. In einer Veranstaltung habe ich gesagt, so, jetzt setzt ihr euch mal zusammen und zusammen malt ihr mal ein Bild über dieses Kapitel. Also erstmal waren alle ganz erschreckt, nicht? Die haben gesagt, haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich an dem Abend nicht gekommen. Aber die waren ja schon da, nicht? Und weglaufen ging dann auch nicht. Und dann haben sie schließlich gemalt und manche Sachen waren dann künstlerisch nicht so, würde man nicht in Louvre hängen, nicht? Oder so. Aber das war auch gar nicht Ziel der Sache. Aber alle haben sich intensiv Gedanken gemacht, wie kann ich dieses Kapitel in Bildern ausdrücken? Und mein Ziel war ja nur, dass man sich intensiv mit dem Inhalt auseinandersetzt. Und am Ende des ganzen Wochenendes, da war gerade dieser Abend mit diesem Teil der am intensivsten Erinnerung geblieben ist. Das fand ich doch interessant. Und wenn das dazu dient, warum nicht mal ein Bild malen? Auch wenn man das Bild hinterher wegwirft oder sagt, zeige ich keinem anderen. Spielt ja gar keine Rolle. Die Hauptsache, man hat sich intensiv auseinandergesetzt und hat dadurch Sachen im Kopf behalten. Und wir sind so konstruiert, dass uns Bilder manchmal intensiver prägen als reine Worte. Deshalb, vielleicht ist das auch mal dran. Für Leute, die gerne so ein bisschen rummalen, sowieso beim Telefon anrufen oder so, nicht? Warum nicht mal? Beim Bibellesen auch was malen, muss ja hinterher kein anderer sehen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe das auch schon mal in einer anderen Gemeinde gemacht. Dann war es so, dann sollten sie von einem Bibelkapitel ein Lied dichten und hinterher vorsingen. Auch in der Gruppe. Ging auch gut. Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon Angst, was heute Abend drankommt. Ne? Ja. Ja, nein, heute Abend kommen keine praktischen Übungen, heute bleibe ich nur bei den Vorschlägen. Aber auch das war gut. Nicht? Eines von den Liedern wurde dann am Sonntag sogar vorgesungen und fand die Gemeinde auch schön. Nicht? Eine neue Kreativität entdeckt und so. Und Bibellesen kann auch dadurch spannend sein, indem wir Regelmäßigkeit einüben, aber in die Regelmäßigkeit eben auch eine gewisse Abwechslung reinbringen. Also auch sehen, was liegt mir besonders, wie welchen Weg kann ich wählen, dass mir Sachen lebendiger werden dadurch? Bei dem regelmäßigen Bibellesen habe ich jetzt so ein paar Punkte genannt. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mein erster Hauptpunkt war also, versuche so eine feste Regel bei dir zu bekommen im Alltag, dass du nicht immer wieder dich neu überwinden musst. Und da gibt es so ein paar Tricks, so ein paar Hinweise, wie man das bekommen kann. Dann gibt es daneben aber noch ein anderer Hinweis, das ist mein zweiter Punkt, bleibe kreativ. Mach ab und zu mal Abwechslung. Weil das werdet ihr auch wissen von vielen Dingen im Alltag, die können noch so schön sein. Dadurch, dass wir sie immer machen, verlieren sie irgendwie an Wert oder uns spricht das nicht mehr so intensiv an. Manchen Frauen geht das so, dass sie in größeren Abständen immer mal wieder ihre Wohnung umdekorieren müssen. Kennen das einige Frauen? Ja? Also mir als Mann, ich glaube manchen anderen Männern auch, geht es nicht ganz so. Ne? Also bei mir könnten die Sachen alle am selben Platz stehen bleiben, die Dekoration auch an derselben Stelle stehen bleiben. Aber es gibt Leute, die sagen, ich muss das irgendwie mal wieder umgestalten. Und an sich ist das auch etwas Schönes. Dadurch wird das spannender, lebendiger, was Neues kommt da mit hinein. Und genauso ist das auch bei manchen anderen Dingen in unserem Leben. Selbst wenn wir eine Sache immer wieder machen, nehmen wir mal einen Gottesdienst. Man kann Gottesdienst auch unterschiedlich gestalten. Und zwar meine ich jetzt nicht so vollkommen ausgefallen, vollkommen daneben, sondern durchaus in dem Rahmen, der biblisch möglich ist. Und manchmal werden Leute ganz neu aufmerksam im Gottesdienst. Was? Jetzt waren vor der Predigt 3 Lieder statt 2? Da waren doch immer 2. Ich bin ganz irritiert, komme hinterher zum Pastor und frage danach, wie kommt das jetzt? Macht ihr eine Revolution in der Gemeinde? Und dann hast du die Möglichkeit für ein intensives geistliches Gespräch mit deinen Gemeindegliedern zu erklären, dass auch 3 Lieder vor dem Gottesdienst erlaubt sind. Oder mal kann man auch zum Bibellesen aufstehen. Das gibt es ja auch. In bestimmten Kirchen, ich glaube, katholische Kirche ist das auch so. Wenn du dann aus der Bibel vorgelesen wird, oder anglikanisch ist das auch so, dann steht man da auf. Kann man ja auch mal machen. Ne? Ihr bei euch in der Gemeinde macht es, glaube ich, eher so, dass ihr zum Beten aufsteht. Geht ja auch. Könnte man mal ungefähr sagen, zum Beten sitzen bleiben, zum Bibellesen aufstehen. Ich meine, beides ist biblisch legitim. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, es ist eine große Revolution, es geht die Welt unter. Warum macht man das zum Bibellesen? Da sagt man, hey, jetzt spricht Gott zu dir. Da sollst du draufstehen, oder? Ehrfurcht vor dem Wort Gottes lässt sich doch durchaus auch argumentativ vertreten. Und also, ich will euch einfach sagen, man kann mal Sachen neu durchdenken und dadurch wird es wieder lebendig, man wird sich manchen Dingen bewusst. Die einfachste Sache beim Bibellesen, wie man sich neu etwas bewusst werden kann, ist, ab und zu wechselt die Bibelübersetzung. Sagt er natürlich, ja, aber ich habe die so lieb gewonnen, wenn ich die schon aufschlage, weiß ich sofort, wo da was steht und so. Ja, manchmal kann es aber sein, dir fallen bestimmte Aussagen aus der Bibel gar nicht mehr auf, weil du sie in derselben Bibelübersetzung immer wieder überliest. Und wenn du eine andere Bibelübersetzung nimmst, erstmal wirst du stolpern über bestimmte Formulierungen. Die werden dir komisch vorkommen. Du sagst, das kann doch gar nicht in der Bibel stehen. Ich habe doch die Bibel schon gelesen. Und dann vergleichst du und du merkst, du hast dich an bestimmte Dinge gewöhnt. Und vielleicht gerade deshalb bestimmte Dinge des Wortes Gottes überlesen. Und deshalb würde ich empfehlen, in regelmäßigen Abständen wechsel mal die Bibelübersetzung. Und im Deutschen haben wir ja diese hervorragende Möglichkeit, dass wir so viele verschiedene gute Bibelübersetzungen haben. Ich rede ja gar nicht von den schlechten. Aber nehmen wir mal nur die guten Bibelübersetzungen. Da ist einer, der endlos Elberfelder gelesen hat, der könnte doch jetzt auch mal ein paar Jahre Schlachter lesen. Oder Luther, oder Zürcher, oder Menge, oder Bruns. Oder es gibt ja noch zig andere gute Bibelübersetzungen. Und ihr werdet merken, dadurch wird manchmal das Bibellesen wieder lebendig, weil dir neue Sachen auffallen, die dir so vorher nicht aufgefallen sind. Zweiter Vorschlag für Abwechslung im Bibellesen, damit es spannender wird. Mach das doch auch mal so, dass du vielleicht eine ganze Woche immer wieder denselben Bibeltext liest. Was weiß ich, so ein Abschnitt, nicht, von 10 Versen, so ein zusammenhängender Abschnitt und immer wieder jeden Tag der Woche dieselbe. Und du wirst merken, dass dir dieser Bibeltext während der Woche viel intensiver vertraut wird, als wenn du ihn nur einmal morgens liest. Manchmal wird es dir nämlich so gehen, du liest einen Text am Morgen und hast es am Mittag vergessen. Und dann liest du am nächsten Morgen wieder und dann merkst du, oh genau, der Text, und dir kommt es wieder in Erinnerung. Ich bin ziemlich fest überzeugt, dass du am Ende der Woche diesen Text ziemlich gut kennst und dass du ihn nicht mehr schnell vergessen wirst. Weil eine Grundlage des Lernens ist Wiederholung. Und am Ende geht es ja nicht darum, so viel wie möglich gelesen zu haben, sondern dass uns das Wort Gottes prägt. Und dir werden am Ende der Woche viele Details auffallen aus dem Text, die du beim ersten oder zweiten Lesen überlesen hast. Deshalb, ich würde empfehlen, wenn du es bisher nicht gemacht hast, mach das doch mal so. Nimm dir mal ein Kapitel und dann die ganze Woche dasselbe Kapitel. Dann probier es mal umgekehrt. Lies mal in einem Zug ein ganzes biblisches Buch durch. Das geht dann natürlich nicht in der Viertelstunde am Morgen, aber dann nimm dir anstatt der Viertelstunde am Morgen mal einen Sonntagnachmittag oder irgendwann mal einen Abend und du brauchst gar nicht viel Zeit dafür. Ich habe das an verschiedenen Freizeiten, unter anderem auch in der Bibelschule Brake schon mal gemacht. So zwischen Kaffee trinken, 3 Uhr, na 4 Uhr, waren wir fertig mit dem Kaffee trinken, bei den Freizeiten, bis 6 Uhr Abendessen. Also 2 Stunden. Und dann habe ich da das längste der Evangelien durchgelesen. Ihr wisst, das längste der Evangelien ist Lukas. Matthäus hat zwar mehr Kapitel, aber die sind kürzer. Also versmäßig Lukas das längste. Und das ging in den 2 Stunden, ganzes Lukas-Evangelium durchgelesen. Und viele Leute waren da, die haben gesagt, ach, jetzt sind mir manche Sachen klar geworden. Das habe ich ja vorher so gar nicht gesehen. Ach, Jesus erzählt dieses Gleichnis direkt in diesem Zusammenhang. Manchmal ist es so, dass wir im Gottesdienst oder in der Andacht immer nur so kleine Bröckchen lesen und dadurch den großen Überblick verlieren. Und dann kann es mal hilfreich sein, ganz neu spannend sein, so einen ganzen Brief des Neuen Testaments oder so ein ganzes Buch Könige mal einem Zug durchzulesen. Und dann werden einem nicht die Details so deutlich, aber die großen Zusammenhänge werden einem deutlich. Also ich tue das auch manchmal. So ein ganzes biblisches Buch, das letzte, jetzt gerade letzte Woche, habe ich dann den ersten Petrusbrief. War auch nicht so lang, nicht? Das ging dann relativ schnell. So den ganzen ersten Petrusbrief. Und viele Sachen werden dann viel deutlicher. Wenn ihr so große Überblicke lest, dann würde ich euch empfehlen, nehmt eine Bibelübersetzung, die auch etwas gut verständlich geschrieben ist. Die ich im Moment als Lieblingsübersetzung dabei habe, ist die Neue Evangelistische Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, NEU nennt die sich, also nicht Genfer Übersetzung, sondern die Neue Evangelistische. Die, finde ich, hat so einen guten Zwischenton gefunden von, ich meine, relativ sehr, sehr gut verständlich und auch gut lesbar, da stolpert man dann nicht jeden Vers drüber und trotzdem ziemlich genau. Die würde ich jetzt nicht nehmen, um die einzelnen Texte ganz in die Tiefe anzuschauen, da würde ich dann eine andere nehmen. Aber so, um ein ganzes biblisches Buch in einem durchzulesen, dafür würde ich beispielsweise sowas empfehlen. Ich würde euch auch empfehlen, versucht einmal Veränderung reinzubringen, indem ihr den Ort wechselt, an dem ihr in der Bibel lest. Also zum Beispiel mal bei einem schönen Sommertag euch irgendwo in den Park setzt, wo es dann mal ruhig ist am Morgen oder am Abend, wo wenig Leute sind. Und ihr werdet merken, plötzlich allein die Umgebung, in der ihr in der Bibel lest, gibt neue Motivation oder lässt es leichter werden, eben in der Bibel drin zu lesen. Oder macht das mal so, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ihr euch mit jemandem anders trefft, um in der Bibel zu lesen. Das kann sein, in real, heute bei der Technik, wenn ihr euch gut mit auskennt, ihr könnt auch eine Facebook-Gruppe machen oder eine WhatsApp-Gruppe und wo ihr euch dann, nicht, legst du ein Handy dahin, also diesmal darfst du es dann haben, weil du ja direkt mit jemandem redest und dann machst du die Kamerafunktion rein, nicht, und dann redest du zu dem und der redet zu dir. Das geht manchmal einfacher, wenn die Person weit entfernt ist. Da kannst du auch, ja neulich habe ich mit jemandem gesprochen, war eine Frau in der Gemeinde, die kam aus Südamerika und die hat gesagt, ja jeden Morgen mache ich da mit meinen Kindern, die in Kolumbien sind, mache ich Bibelarbeit. Fand ich auch toll. Das geht ja nicht zum Hinfahren, sondern das ging dann über WhatsApp. Kostet nicht mal was, nicht? Weil du ja kostenlos da auf der Flat ins Internet gehst. Und das fand sie ganz toll. Sie kann sich da auch, kann auf Spanisch jeden Morgen ihre Bibelarbeit mit ihren Kindern machen, die zigtausend Kilometer entfernt wohnen. Das kann mal spannend sein, so eine Sache zu machen. Nicht immer, aber für eine Zeit lang, damit man neu so einen Rhythmus da reinbekommt. Oder eine andere Alternative, lest die Bibel mal mit einer Konkordanz. Jetzt könnt ihr eine Konkordanz im Internet nehmen, zum Beispiel bei Bible Server, nicht? Da kannst du einfach ein Wort eingeben, dann kommt die ganze endlose Liste, wo der Begriff überall in der Bibel auftaucht. Oder du kannst dir eine gedruckte Konkordanz nehmen. Plötzlich werdet ihr merken, dass ihr auf diese Art und Weise relativ einfach die Bibel einmal thematisch lest. Sonst stoßt ihr auf eine Stelle, wo die Bibel etwas über Freude sagt. Aber das ist ja nur diese eine Stelle. Um dann zu sehen, dass die Bibel ja über Freude eine ganze Menge zu sagen hat, dann nimmst du mal eine Konkordanz und hast du, was weiß ich, 20 Stellen oder 30. Und wenn du merkst, es ist für einen Morgen zu viel, dann lest am nächsten Morgen weiter. Und dann schlag mal all diese Stellen auf, wo die Bibel was über Freude sagt. Oder über Gericht sagt. Oder über Veränderung sagt. Oder über Liebe sagt. Und plötzlich werdet ihr merken, dass diese Brandbreite der Bibel thematisch, auch über Altes und Neues Testament, dass das eine Einheit ist, dass das zusammengehört, wird man auf diese Art und Weise sehr gut feststellen können. Für das etwas intensivere Bibellesen würde ich euch auch empfehlen, schafft euch, wenn ihr das noch nicht habt, so ein Bibellexikon an. Das einfachste und beste, was es im Deutschen gibt, ist das Rienecker Bibellexikon. Rienecker Meyer Lexikon zur Bibel. Warum? Weil du wirst immer wieder auf Aussagen der Bibel stoßen, seien es Ländernamen. Da steht dann Assyrien. Und wenn du jetzt nicht gerade jemand bist, der sich in Geschichte sehr damit auseinandergesetzt hast, dann hast du Assyrien zwar mal gehört, aber du hast keine Ahnung, wann waren denn die Assyrer? Soll ich jetzt gerade fragen, wann war die Herrschaftszeit der Assyrer? Oder nennt mir mal 2, 3 Könige der Assyrer? Na ja, gut, müsst ihr nicht. Ne? Aber um das eben zu vervollständigen, wenn du auf die Assyrer in der Bibel stößt, ja, dann ist es gut, schlägst du mal im Bibellexikon auf und dann steht da ein Artikel von einer halben Seite, bist du ziemlich schnell informiert und weißt, wer waren die Meder und die Perser, wer waren eben die Griechen, also die Griechen, die in der Bibel relevant sind, die eine Rolle spielen, oder was war denn Ninive für eine Stadt? Sonst siehst du hier, ach, der Prophet Jona ist nach Ninive gekommen, hat man da gar keine Ahnung und so. Und plötzlich merkst du, Ninive war eine ganz wichtige historische Stadt, ist ja nicht irgendwie nur erfunden. Das waren die Feinde Israel, zu denen er da gehen sollte. Und plötzlich liest du das aus einer ganz anderen Perspektive. Und weil wir das nicht alles wissen können, ist gut, so ein Bibellexikon mal dabei zu haben. Und dann bei wichtigen Stellen oder wo du dir nicht ganz sicher bist, schlägst du das Bibellexikon auf und das bietet dir die historische oder geografische Hintergrundinformation und das macht das Ganze wieder etwas lebendig, das Bibellesen. Oder ich kaufe dir eine Studienbibel. Sehr verbreitet sind ja in der Vergangenheit zum Beispiel die Scofield-Studienbibel, Thomson-Studienbibel, John MacArthur-Studienbibel. Nur hüte dich davor, erst den Kommentar und deinen Bibeltext zu lesen. Manche tun das so und sagen, ja, ist der Kommentar doch viel einfacher, weiß ich gleich, was gemeint ist. Ja, dann weißt du, was der Autor dazu gesagt hat. Aber du weißt nicht unbedingt, was im Text steht. Denn auch der Autor, der das geschrieben hat, der Herausgeber, ist ja nur ein Mensch. Sei er auch nur ein guter Theologe oder nicht. Deshalb zuerst lest den Text und dann nochmal den Text und dann nochmal den Text und vorher bete noch, dass der Heilige Geist dir auch öffnet, was da drin gesagt wird und dann lest, was eben der John MacArthur oder der Scofield oder der Thomson oder sonst einer dazu gesagt haben. Und dann kann das eine wertvolle Ergänzung sein. Manchmal wirst du bestätigt, manchmal bekommst du zusätzliche Informationen dazu, manchmal wirst du vielleicht auch hinterdecken, die hat mir jetzt nichts gebracht. Also so eine Studienbibel kann eine Hilfe sein. Oder kauf dir einen guten und hoffentlich etwas erbaulichen Kommentar zu einem biblischen Buch. Und dann lest immer einen Abschnitt und dann lest dazu, was eben ein Autor dazu geschrieben hat. Also meine Frau liest zum Beispiel gerne, wenn sie so etwas liest, den Barclay-Kommentar, William Barclay-Kommentar zum Neuen Testament. Nicht, der ist so schön, auch in schönen Abschnitten, sehr praktisch orientiert, immer so noch etwas mit historischen, sprachlichen Hintergründen, lässt sich sehr gut lesen. Ihr müsst nur aufpassen, der ist etwas gemäßigt bibelkritisch. Immer wenn es dann um Wunder geht, dann eiert er so etwas herum. Nicht? Dann, ja, man könnte das ja auch so verstehen, vielleicht ist das ja auf natürliche Art und Weise. Ich meine, jetzt komm doch zur Sache und sag einfach, Gott hat ein Wunder getan. Nicht? Also das sagt er dann nicht, das muss man wissen. Also an solchen Stellen ein bisschen rüber weglesen. Aber wenn du an den anderen Stellen der Bibel bist, dann merkst du, oh, das ist ja richtig, da richtig praktisch angewendet. Der sagt dir auch gleich, was das in deinem Leben bedeuten könnte. Und dann kannst du Sachen davon mitnehmen. Das kann man auch machen. Also für eine Zeit lang mal ein biblisches Buch durchzugehen und sich daneben einen Kommentar zur Bibel hinzulegen. Lasst euch das empfehlen von Leuten, die sich da gut auskennen. Und also ich habe jetzt mal einen genannt, den Barclay, habe auch gleich gesagt, wo die Defizite sind. Weniger mit der praktischen Anwendung, aber auch sehr kurz erläuternd und ergänzend dazu ist zum Beispiel der kurze Kommentar zur Bibel von Volwood oder der von F.F. Bruce. Die haben halt nicht so sehr die Anwendung, aber die haben auch gleich zu jedem Bibeltext relevante Informationen, was nun die Umwelt oder die Sprache oder die Geschichte angeht. Manchen hilft es auch, dass sie so Bibelstudienkurse nehmen für ihre stille Zeit. Die sind dann doch systematischer aufgebaut, dann sind Fragen schon vorformuliert, die du einfüllen kannst. Sehr gute gibt es da von Regatio. die haben auch im Internet eine eigene Seite, oder von BAO, Bibelschule am Ort, die haben dann so Kurse über einzelne biblische Bücher oder über wichtige geistliche Themen. Und die kann man dann durcharbeiten, ist es schön in Lektionen, so eine Lektion, die man in einer Stunde gut durchmachen kann. Und dann nimmt man sich halt mal ein bisschen mehr Zeit, vielleicht dann dafür mal für 2-3 Tage und arbeitet intensiver daran. Also so Bibelkurse, ihr kennt vielleicht auch so noch kürzere, gibt es dann vom Bibellesebund. Da gibt es ja auch, das ist manchmal ganz kurz, also das sind dann so eine Viertelseite oder eine halbe Seite, aber etwas ausführlicher von Regatio oder von BAO. Auch das kann dann eine Hilfe sein. Also Verschiedenartigkeit damit hineinbringen, Abwechslung damit hineinbringen, auf eine andere Art und Weise mal Bibel lesen, um dadurch sich motivieren zu lassen. Sich bewusst die Frage zu stellen, was will Gott mir da heute mitgeben durch das, was ich da gelesen habe. Beten sowieso, vorher beten, hinterher beten, wenn man in der Bibel liest, weil es sich ja hier nicht nur um irgendeine Übung oder Gedichtsinterpretation handelt, sondern wir erwarten ja, dass Gott zu uns spricht. Natürlich müssen wir auch immer aufpassen, dass wir dann die Bibel nicht irgendwie verdrehen. Manche Leute wollen auch in der Bibel um jeden Preis das sehen, was sie gerne tun wollen. Und dann biegen sie die Bibel so lange, dass das hinterher gar nicht mehr stimmt. Deshalb ist auch so eine Rückmeldung mal ganz gut, wie ich sage, in einem Kommentar, mit jemand anders in der Bibel lesen, mal mit einer Konkordanz lesen, dann merkt man stärker noch, nicht, dass ich nur die Bibel bestimme, sondern was will mir die Bibel sagen, so über das hinaus, was ich da hineingelegt habe. Ja, das waren jetzt von mir ein paar Tipps. Ich hoffe, dass ihr einige von denen mitnehmen werdet in euren Alltag und das auch mal ausprobiert. Es geht ja nicht darum, heute nur hier gesessen zu haben oder eben das mal angehört zu haben, sondern ich hoffe, dass da ein paar Punkte waren, wo ihr entweder gemerkt habt, das weiß ich ja schon lange, aber das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Oder wo du sagst, ja, das ist mal eine neue Idee, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Ziel davon ist, habe ich ja zu Anfang gesagt, dass das Bibellesen lebendiger wird und dass das Bibellesen regelmäßiger wird. Denn ihr müsst wissen, für gerade die schwierigen Herausforderungen eures geistlichen Lebens braucht ihr die Bibel. Die gibt euch Orientierung und Stabilität. Wie wollt ihr in einer Welt, wenn die Leute euch mal als Christen angreifen oder fertig machen? Oder wenn ihr seid ja so blöd als Christen, wie wollt ihr darauf reagieren? Wie wollt ihr reagieren, wenn ihr mal in schwere Krankheit kommt und dann vielleicht eben nicht mehr lesen könnt, weil ihr so viel Schmerzen habt? Ja, dann muss euch doch der Heilige Geist erinnern an all das, was ihr in der Bibel schon gelesen habt, wo ihr verfestigt drin seid. Ich erlebe das manchmal in Gemeinden, da kommen dann irgendwelche abstrusesten Ideen. Und manche Christen können das nicht erkennen, weil sie nicht im Wort Gottes verwurzelt sind, sondern werden da mitgerissen, da redet einer mit ein paar frommen Begriffen und sofort fährt man darauf ab, weil sich das so toll anhört. Und manchmal denke ich mir, hey, ihr müsstet doch eigentlich die Bibel kennen, ihr müsst doch sofort erkennen, dass das gar nicht in Ordnung ist, was derjenige sagt. Und das kann man tun, wenn man eben immer wieder sich mit der Bibel auseinandersetzt und sie mich persönlich bereichert und anspricht, aber es ihm auch ein Grundgerüst gibt, in dem ich dann die Welt, in der ich lebe, besser einordnen kann, auch die religiöse Welt, in der ich lebe, besser einordnen kann. Weil ich nicht glaube, dass ich alle guten Ideen nur habe, wie man jetzt das mit dem Bibellesen machen kann, dann möchte ich euch jetzt auch gerade noch die Möglichkeit lassen, eine Sache fiel mir vorher noch ein, beziehungsweise hatte ich mir eigentlich vorgenommen, habe es jetzt noch nicht genannt. Das ist nämlich, man kann Bibellesen auch effektiv vermitteln, indem man sie hört. Das ist heute ganz einfach möglich. Du kannst dir fast umsonst aus dem Internet die ganze Bibel vorlesen lassen. Also so an MP3 herunterladen oder so. Und das ist manchmal gut, wenn du sowieso Zeiten hast, in denen du dich nicht voll konzentrieren musst bei irgendwelcher Gartenarbeit oder Hausarbeit oder handwerklicher Arbeit, die jetzt nicht volle Konzentration erfordert, nebenher mal die Bibel zu hören. Kein Ersatz für das Lesen und intensiv drüber nachdenken, aber eine gute Ergänzung, weil man dann so nebenher mal wieder Sachen, oh, da behält man jetzt einen Vers, oh, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren beim Autoverkehr, jetzt habe ich mal ein paar Verse überhört und dann geht es mal weiter. Also so als zusätzliche Ergänzung, Auseinandersetzung mit der Bibel, kann auch das noch eine Hilfe sein. Einfach Bibel mal hören, sich vorlesen lassen. Und wenn man selten jemanden hat, der das für einen tut, dann eben über Smartphone, MP3-Player, sonst irgendwie kein großes Problem. Gibt es heute ganz leicht und sehr günstig. Ist auch keine große Investition. Ja. Aber jetzt habe ich ja gesagt, ihr seid dran. Nennt mir doch noch mal ein paar Punkte, was euch geholfen hat. Bibel lesen, spannend zu gestalten. Vielleicht sind da auch Tipps drin, die anderen dann weiterhelfen können, wo ihr dann merkt, also das ist jetzt etwas, was mir Spaß macht, so mache ich das und so hilft es dann vielleicht auch anderen. Oder wenn ihr meint, jetzt war da ein Punkt drunter, den du hast du schon ausprobiert, kannst du auch gern nochmal sagen, Hört gut zu, das hat der Michael euch gesagt, probiert das aus. Ich habe es auch ausprobiert, hat mir geholfen. Also das soll jetzt mehr dazu dienen, noch ein bisschen zu ergänzen von dem, was ich gesagt habe. Ihr dürft natürlich auch nachfragen, wenn ihr wissen wollt, wie ist das denn jetzt genau von dem, was ich vorgestellt habe. Oder ihr nennt nochmal ganz neue Punkte, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die das Ganze noch ergänzen. Also jetzt ein paar Minuten Zeit für meldet euch und dann sagt doch etwas, was ihr entweder noch genauer wissen wollt oder was noch ergänzend ist, wo ihr gemerkt habt, das hat euch geholfen zum richtigen Umgang mit der Bibel. Bitte. Ja. Genau, sehr guter Hinweis, das muss man sich auch nicht selbst heraussuchen. Es gibt so einen chronologischen Bibelleseplan und insbesondere ist das bei solchen Sachen, wie zum Beispiel, du liest die Apostelgeschichte und dann sind ja währenddessen immer wieder mal Briefe von Paulus, die er verfasst hat und dann wird das im Zusammenhang gesetzt. Oder im Alten Testament ist das ja so, da haben wir erst den ganzen Block der historischen Bücher, Könige, Samuel, Chroniker und dann haben wir die Propheten. Und viele bringen das nie direkt zusammen. Ja, wann war Jesaja denn jetzt eigentlich? Zu welchem König hat er denn da prophezeit? Oder wann war denn Daniel gewesen? Und gerade diese Verschränkung davon, dann liest man eben mal ein Stück aus dem Königen und dann mal ein Stück aus dem Propheten und merkt dann, oh, genau zu dem Zeitpunkt sind sie abgelaufen. Von daher wertvoller, wichtiger Tipp, so ein historischer, chronologischer Bibelleseplan, der dann die verschiedenen biblischen Bücher zeitgleich lesen lässt, also dass man dann besser die Verbindungen zwischen denen erkennen kann. Ja, vielen Dank. Noch ein anderer Tipp oder eine Frage oder so etwas.
Es gibt eine Kommentarreihe von Warren Wiersbe, die ist auch sehr empfehlenswert.
Ja, das stimmt. Sehr guter Tipp auch noch, Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg ist das herausgekommen, von Warren Wiersbe, auch sehr praxisorientiert, sehr verständlich, sowohl fürs Alte Testament als auch fürs Neue Testament, einzelne Bände und jetzt eben neuerdings auch dann gesamtheitlich in einem Band, sehr praktisch zu lesen. Das ist jetzt nicht die wahnsinnig hohe Theologie, aber darauf kommt es ja im eigenen Bibellesen auch weniger an, sondern mehr, verstehe ich den Text, verstehe ich die grundlegenden theologischen Aussagen, die da drin sind und kann ich das auf meine Lebenssituation anwenden. Und da ist der ebenfalls sehr empfehlenswert. Danke für den Hinweis. Warren Wiersbe, Auslegung zur Alten Testament, Auslegung zum Neuen Testament. Ja, noch Hinweise, bitte. Ja. Das geht so in die Richtung, wo ich euch gesagt habe, nehmt mal verschiedene Bibelübersetzungen. Die noch stärkere Variante ist, die dann eine andere Bibelübersetzung zu nehmen. Viele von uns haben dann Englisch mal gelernt oder Französisch oder was weiß ich für Sprachen. Und wenn ihr die mal lest, erstmal wählt in die Sprache, kommt ihr noch mehr rein. Und manchmal denkt man über Dinge ganz neu nach, weil die in der Sprache vollkommen anders ausgedrückt werden, als wir das im Deutschen kennen. Und das hilft so vertieft mal drüber nachzudenken. Also hier auch wichtiger Tipp. Wenn ihr mal eine neue Sprache lernt, irgendwie für den Urlaub Italienisch, nicht, dann fangt mal an, so ein bisschen Italienisch Bibel zu lesen oder so. Und und da kann man auf neue Erkenntnisse kommen. Und wenn man nicht weiterkommt, dann nimmt man die Bibel Deutsch in Deutsch dazu und dann vergleicht man das mal und sieht, das könnte das jetzt bedeuten. Ja, danke. Noch andere Tipps oder Fragen zum Bibellesen? Das finde ich so eine schöne Sache, eben Andachten, Auslegung der Bibel beim ERF. Meine Eltern hören das auch regelmäßig und sind auch ganz begeistert davon und die sehen das dann, so geben da so mit der Bibel durch. Also hier Bibelarbeiten beim ERF, auch das ist eine Möglichkeit. Wenn man sich dann immer so zu der Zeit hinsetzt, hat man auch den zeitlichen Rahmen und kann hinterher noch drüber sprechen und bekommt dann schon so wie eine Bibelarbeit, nicht? Alles dann gleich vorbereitet dafür. Ja. Mhm. Gut, noch ein Hinweis, noch ein Tipp oder eine Frage? Ja.
Aber was auf jeden Fall herausfordernd ist, zu sagen, okay, ich bin bereit, ich übernehme eine Jugendstunde oder
Jupp, ganz gute Sache. Und hier hört man gleich, spricht euer Pastor. Nicht? Ja, ja, das ist auch richtig, vollkommen richtig. Du wirst dich viel intensiver mit dem Bibeltext auseinandersetzen, wenn du den auch an anderen weitergibst. Weil du musst dir jetzt, wenn du für dich liest, dann ja gut, war vielleicht jetzt nichts. Aber wenn du willst dir was herausholen, du willst das erklären und ihr werdet merken, für jemanden, der sich vorbereitet, der hat selbst noch viel mehr davon als die Jugendstunde oder die Kinderstunde, wo du die Sache weitergibst. Also deshalb würde ich sagen, ja, gerade wenn du auch mal merkst, dir liegt viel an der Bibel, melde dich einfach mal und dann hinterher, vielleicht kurz vorher, denkst du dir, warum habe ich mich gemeldet, ach, hätte ich das vorher gewusst, wie viel Arbeit mir das jetzt macht, aber dann machst du es doch, weil du dich gemeldet hast. Nicht? Und dann merkst du, oh, das war so toll, dann meldest du dich gleich wieder fürs nächste Mal und sagst, oh, mach ich nochmal, ich habe davon profitiert, jetzt verstehe ich den Text richtig gut. Also das kann helfen, gerade so für eine äußere Motivation auch. Ich lese nicht nur für mich, sondern ich will das Ganze auch noch jemand anders erklären. Und das können mal die eigenen Kinder sein, mit denen man dann eine Kinderstunde macht. Oder das kann natürlich Kinderstunde, Jugendstunde, Jungfraustunde in der Gemeinde sein. Selbst wenn man nicht Gemeindemitarbeiter ist, wendet euch mal an die Jugend- oder Jungschar. Die sind bestimmt offen dafür, dass auch mal jemand ihnen eine Andacht hält oder so eine Auslegung hält und da was reinkommt. Nicht? Und im schlimmsten Fall sagen die nachher, naja gut, einmal war genug. Dann sagst du, gut, probiere ich das nächste Mal bei der Kinderstunde. Und dann vielleicht klappt das da besser. Aber ihr werdet vielleicht auch Begabungen entdecken, die Gott euch gegeben hat, wo ihr merkt, Gott gebraucht das richtig, was euch wichtig geworden ist. Also dann nehmt euch gründlich Zeit, durchaus wichtiger Hinweis, das kann motivieren und man ist meistens viel intensiver im Text, wenn man das nicht nur für sich tut, sondern auch jemand anders weitergeben will. Ja, noch ein interessanter Hinweis, noch eine eigene Erfahrung, noch eine Frage. Also wie zum Beispiel an der Bibelschule Brake. Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber kann ich nur empfehlen, nicht? Also so, was, wo ich auch vorbelastet bin. Nicht? Also ich arbeite da und gerne da, finde das eine ganz tolle Sache. Das geht auch. Da wird man natürlich viel intensiver sich mit der Bibel auseinandersetzen müssen, weil man ja jeden Tag damit zu tun hat. Und das ist durchaus ein Privileg, ist eine tolle Sache, auch für diejenigen, die nicht unbedingt planen, später Missionar zu werden, sondern die sagen, das mache ich eher für mich oder ich will hinterher besser in der Gemeinde mitarbeiten können. Für die ist das auch eine wichtige Sache. Man muss mit der richtigen Motivation natürlich reinstarten, weil das soll nicht nur einfach so eine Auszeit sein, sondern hoffentlich dann schon eine Zeit, wo ich sage, so hier will ich mich von Gott prägen lassen, hier will ich die Bibel intensiver kennenlernen, um dann hinterher noch besser damit arbeiten zu können, das weitergeben zu können, dann kann das auch eine wertvolle Hilfe sein. Ja, noch ein Tipp, noch eine eigene Erfahrung, noch eine Frage, dann. Sehe ich jetzt keinen. Ist auch gar nicht schlimm. Vielen Dank für eure Beiträge. Ihr könnt euch ja gerne noch untereinander austauschen oder nachfragen, mal, wie machst du das denn momentan gerade? Und denkt daran, zwei Punkte wollte ich euch wichtig machen. Kontinuität, wenn das bisher nicht klappt, versucht euch da mal feste Regeln zu finden, wie ihr das macht. Und das muss nicht so sein, wie der Nachbar es macht. Der eine macht eben frühmorgens, der andere spätabends, der andere in der Mittagspause, der andere sonst irgendwo. Es muss auch nicht jeden Tag sein, sondern manche machen das zwei oder dreimal in der Woche dann halt für ein oder zwei Stunden, geht auch. Also da ist die Bibel nicht festgelegt. Zweiter wichtiger Punkt, mach ab und zu mal Abwechslung. Das macht das Ganze lebendig, das hilft, dass man auf eine neue Art und Weise die Bibel entdeckt und reinkommt. Und dann habe ich ja noch ein paar Hilfsmittel genannt, die da helfen können, die Bibel besser zu verstehen. Also Literatur, Wege, Informationsquellen, die man da heranziehen kann. Ja gut, dann an der Stelle bete ich gerne noch mit euch, dass Gott das, was wir jetzt besprochen haben, auch Wirklichkeit werden lässt und euch da motiviert und die Bibel aufschließt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, nicht, ich weiß, ich habe jetzt vorhin gesagt, sitzen bleiben, nicht, aber machen wir nochmal so, wie es bisher immer war, also aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir hier nicht nur als unwissende Menschen auf der Erde bleiben müssen, sondern dass du das, was du uns sagen wolltest, schriftlich hast aufschreiben lassen. Und danke, dass wir das in guter Überlieferung heute haben, in den deutschen Bibeln. Und gib du uns da immer wieder die Motivation, darin zu lesen. Schließt du uns dein Wort auf, dass wir es verstehen und dass es unser Leben hineinspricht, dass es korrigiert und verändert. Hilf du uns, andere Leute motivieren zu können, in der Bibel zu lesen und ihnen das erklären zu können. Hilf du uns, das Bibellesen regelmäßig zu machen. Und zeig du, wo das Hemmnisse hat in dem Leben, bei denen, wo es uns nicht so gut klappt. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch zeigst, wo wir mal was verändern sollten, wenn das dran ist, weil es einfach zu eingefahren geworden ist oder zu gleichmäßig und dass es gut täte, da mal etwas zu verändern. Mach du uns das auch deutlich und gib dann die Motivation dazu. Hilf du uns, dass wir auch im Alltag mal über dein Wort sprechen mit Leuten, mit denen wir treffen, anderen Christen oder sonst Leuten, und rede du in unser Leben da hinein. Das Wichtigste ist, dass wir das nicht nur einer Verpflichtung gegenüber tun, sondern dass wir es tun, weil wir dich kennenlernen wollen, dich besser verstehen wollen, und hilf du, dass das auch geschieht. Danke, dass du uns dafür den Heiligen Geist gegeben hast und auch die Geschwister, die uns auf dem Weg motivieren können. Amen.
Amen.
Amen. Gut, dann möchte ich euch auch gerne nochmal, ihr könnt euch nochmal setzen.
Dann möchte ich euch gerne...